Kennst du das, wenn deine Gebete manchmal schneller erhört werden, als dir lieb ist? Ich weiß es nicht. Mir ist es einmal so ergangen und das war eben bei dem Thema, um das es heute Morgen gehen soll, um das Geben. Und zwar, ich war auf einer Missionskonferenz, der eine oder andere kennt das vielleicht, das ist einfach ja, eine Konferenz, wo es einfach sehr viel darum geht, okay, wie können wir anderen Menschen, anderen Völkern das Evangelium bringen, und da geht es eben auch sehr viel um Einsatzbereitschaft. Was bist du bereit zu geben? Wo bist du bereit hinzugehen? Irgendwo in den Dschungel oder nach Afrika? Und in einem Vortrag, da ging es eben auch darum, ja, was bist du persönlich bereit zu geben an Materiellem? Und ich war noch etwas jünger, ich war so um die 19 Jahre alt. Ich hatte noch nicht so viele Besitztümer angehäuft, aber ich hatte eine Sache, die ist mir in den Sinn gekommen. Das war mein Mountainbike. Gesagt, getan. Ich habe gebetet, Herr, wenn du das möchtest, dann möchte ich dir eben das, was ich jetzt, das Wertvollste, was ich besitze, in meinen Augen aktuell, geben. Und wie das manchmal so ist, nimmt Gott einen dann manchmal ziemlich schnell beim Wort. Und am selben Tag schreibt mich ein Freund an und sagt, hey, ich brauche ein Mountainbike. Hast du da so eine Idee? Kannst du mir da helfen? Ich möchte mir eins kaufen. Und das, was er mir dann so geschickt hat, das hat so von den Spezifikationen ziemlich genau auf das gepasst, was ich so, wie mein Mountainbike so aussah. Ja. So ist das manchmal, wenn man betet und Gott dann auch sehr schnell antwortet. Wie die Geschichte ausgegangen ist, das könnt ihr mich später fragen. Mir ist ein anderer Punkt wichtig, nämlich wir wollen ein Stück weit Gottes Herz entdecken, Gottes gebendes Herz und auch eben, was das mit uns zu tun hat. Wie Gott uns segnet, wie er uns gibt, was das auch in unserem Herzen verändert und wie es uns auch zu freudigen Gebern macht. Und eigentlich wurde letzte Woche schon die Steilvorlage für heute geliefert. Wer erinnert sich, was letzte Woche, worum es da ging? Freude. Yes. Sehr gut. Freude. Daniel hat letzten Sonntag über Freude gepredigt. Und das sind zwei Sachen, auch wenn man es nicht glaubt, die gehören ziemlich eng zusammen. Das Thema Freude und das Thema Geben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ob ihr immer sagt, hey, super, ich gebe freudig, aber das ist letztendlich das, wozu Gott uns aufruft und wozu wir berufen sind. Und diese Freude an Gott, wie Daniel das auch gesagt hat, die durchdringt und das sollte jeden Lebensbereich von uns Christen durchdringen, weil wir auch bereits so beschenkt worden sind und mehr als jeden Grund zur Freude haben. Und so ist es eben auch bei diesem Thema heute Morgen beim Geben. Ich fasse es mal kurz zusammen. Wenn ich Freude und Dankbarkeit über Gott und seine Liebe erfahre, bewirkt das in mir den Wunsch, diese auch an andere weiterzugeben. Oder andersrum, wenn ich gebe, ist Gottes Wunsch, dass ich das mit einem freudigen Herzen und aus Dankbarkeit für seine Liebe tue. Ich kann es noch mal kurz vorlesen. Wenn ich Freude und Dankbarkeit über Gott und seine Liebe erfahre, bewirkt das in mir den Wunsch, diese auch an andere weiterzugeben. Und wenn ich gebe, ist es Gottes Wunsch, dass ich dies mit einem freudigen Herzen aus Dankbarkeit für seine Liebe tue. Das heißt also, diese Freude an Gott und an dem, was er zu uns, was er getan hat für uns, die durchdringt jeden einzelnen Lebensbereich. Und wir wollen uns heute wirklich damit beschäftigen, was ist denn der Kern davon? Was ist denn der Kern der Freude? Und wie kommen wir zu einem Lebensstil, sage ich jetzt mal so, also dass unser Leben davon durchdrungen ist, dass wir Freude haben und dass sich das auch eben ins Geben überträgt und auch im Geben, in diesem Lebensbereich des Gebens, fortsetzt. Dafür ist es ganz wichtig zu wissen, warum. Und da hat Robert auch schon einiges gesagt, warum haben wir Freude zu geben? Und die kurze Antwort ist ziemlich einfach, weil Gott uns in Jesus schon alles gegeben hat, was wir brauchen. Das großzügige Geben, das ist eine Kerneigenschaft Gottes, die wir auch praktizieren dürfen, weil er das zuerst getan hat, weil er uns zuerst beschenkt hat. In Römer 8, Vers 32 steht, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott gibt uns das Wertvollste, was er hat. Und das hat ihn auch etwas gekostet. Und Gott geht da in Vorleistung. Er gibt uns wirklich das Wertvollste, das er hat. Und das ist auch eine entscheidende Frage. Was macht das mit uns? Wie reagieren wir darauf? Nehme ich das dankbar an und empfinde diese Freude darüber? Und ich glaube, das ist was, woran wir uns immer und immer wieder erinnern müssen und dürfen. Was hat Gott in Jesus eigentlich alles für uns getan? Die andere Möglichkeit, die wir haben, ist, darauf mit Gleichgültigkeit zu reagieren und sagen, interessiert mich nicht wirklich, auf sich selber zu schauen, egoistisch zu sein. Und dass Jesus die Quelle von allem ist, das ist eben das Wichtige, dass wir das verstehen müssen. Er ist der Geber der materiellen Güter, also alles das, was wir hier sehen und anfassen, was wir anhaben, aber auch unserer Rettung. Und das ist eigentlich das, was uns auch noch viel freudiger stimmen sollte, dass wir durch Jesus die Möglichkeit haben, gerettet zu sein und zu ihm zu kommen. Wir haben in ihm bereits alles bekommen. Und aus dieser Erkenntnis über die Liebe fließt die Dankbarkeit, die uns dann in der Konsequenz auch zu einem freudigen Geben bewegt. Und diese Reihenfolge ist wichtig, weil wenn ich nämlich einfach so mit dem Geben anfange und gar nicht diese Erkenntnis und diese Dankbarkeit empfinde, dann brenne ich ziemlich schnell aus. Das bedeutet, am Anfang steht die Erkenntnis über seine Liebe, das Ergriffensein von seiner Liebe. Daraus fließt die Dankbarkeit. Und aus dieser Dankbarkeit dürfen wir freudig geben, weil er uns bereits alles gegeben hat. Welchen Stellenwert haben jetzt solche materiellen Güter? Ne? Ich habe jetzt gerade davon geredet, okay, Jesus, wir haben die Rettung in Jesus. Und doch, wenn wir so um uns herum blicken, so das Materielle irgendwo, hat das auch seinen Platz. Wir leben nicht nur in einer geistlichen oder in einer geistigen Realität, sondern auch in einer materiellen. Und wir haben auch ganz reelle materielle Bedürfnisse, jeder von uns. Und wir müssen essen, wir brauchen irgendein Dach über dem Kopf. Einfach diese gewissen Grundbedürfnisse, die wir einfach haben. Und wir sind auf diese angewiesen. Und Jesus weiß das und sagt auch einiges. Also da gibt es verschiedene Berechnungen, aber man sagt so 15% von dem, was Jesus jemals gesagt hat, dreht sich eigentlich um dieses Thema Besitz und Geben. Also das Materielle hat durchaus einen Raum, hat einen Platz. Und wir sind dazu aufgefordert von Gott auch, von den materiellen Gütern abzugeben, die wir haben, an diejenigen, die Mangel leiden. Aber eben mit einem fröhlichen und nicht mit einem mürrischen Herzen. Das steht sogar schon in 5. Mose. Ich lese mal eine Passage. 5. Mose 15, Abvers 7. Wenn aber ein Armer bei dir ist, irgendeiner deiner Brüder in einem deiner Tore, in deinem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt, so sollst du dein Herz nicht verhärten, noch deine Hand vor deinem armen Bruder verschließen, sondern du sollst ihm deine Hand weit auftun und ihm reichlich leihen, so viel er nötig hat. Du sollst ihm willig geben und dein Herz soll nicht verdrießlich sein, wenn du ihm gibst, denn dafür wird der Herr, dein Gott, dich segnen in allem deinem Tun und allem, was du unternimmst. Denn der Arme wird nicht aus dem Land verschwinden, darum gebiete ich dir, tue deine Hand weit auf für deinen Bruder, für den Elenden und für den Armen bei dir in deinem Land. Also, eine klare Handlungsanweisung von Gott, sich wirklich auch um diese materiellen Bedürfnisse, um diese materiellen Nöte dieser Welt zu kümmern. Und was damit eben auch verbunden ist, das ist ja auch das Spannende, dass darin eben auch Segen liegt. Ja, man könnte ja meinen, ich gebe jetzt alles weg und dann habe ich ja nichts mehr, was bleibt dann mir übrig? Gott verspricht hier schon, dass er dich segnen wird in allem deinem Tun, in allem, was du unternimmst. Und eine Sache ist auch noch sehr wichtig zu verstehen, ne? Auch wenn ich jetzt denke, okay, das, was ich jetzt auf dieser Erde besitze, das ist ja irgendwie meins. Aber eigentlich sind wir gar nicht die Eigentümer von den materiellen Gütern. Selbst wenn das irgendwo beim Notar eingetragen ist, du bist der Eigentümer, oder wenn wir den Kaufvertrag haben. Das sind alles temporäre Güter. Und wir sind eigentlich nur Verwalter über gewisse Güter, die Gott uns anvertraut hat, über einen gewissen Zeitraum. Wir können die nicht für uns beanspruchen und wir müssen uns auch bewusst sein, dass diese Güter vergänglich sind. Die Frage ist, das, was wir haben, wie setzen wir das möglichst gewinnbringend, nicht zu unserem eigenen Wohl, sondern für das Reich Gottes ein. Ja, ich habe schon gesagt, Jesus sagt einiges über das Geben und wir können jetzt nicht, wenn jetzt alle Evangelien uns mal durchgucken, 15%, da sind wir morgen noch dran, also ich werde mich beschränken müssen. Aber es gibt eben einen Abschnitt in der Bibel, der auch im Matthäus-Evangelium, Matthäus 6, Vers 19, wo es eben darum geht, sich diese Schätze im Himmel zu sammeln, also seine Perspektive auf die Ewigkeit auszurichten, nicht auf das Diesseits. Matthäus 6, Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Jetzt kommt noch ein wichtiger Satz. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Also Jesus setzt da einen komplett anderen Maßstab als das, was wir oder was uns die Welt vielleicht auch vorgibt. Ja? Besitz anhäufen, nicht nur vielleicht für uns, nicht nur, weil wir so gierig sind. Manchmal wird uns auch suggeriert, du brauchst ja eine Sicherheit, du musst ja sicher sein, du musst ja irgendwie auf der sicheren Seite sein, deswegen musst du dich absichern. Doch Jesus ändert die Perspektive und ihm geht es darum, dass wir weiterschauen als über das Diesseits. Es geht darum, sich Schätze im Himmel zu sammeln. Und was er dann auch eben noch sagt, ist, dass es wichtig ist, wo unser Herz ist. Weil dort unser Herz ist, da ist unser Schatz. Und wo unser Schatz ist, da ist unser Herz. Was bedeutet das jetzt? Ne? Das ist jetzt, hört sich gut und richtig an. Wenn man jetzt aus der Sicht eines Vermögensverwalters mal schauen würde, dann müsste der eigentlich seine Strategie komplett neu ausrichten und sagen, gut, ich habe jetzt sonst immer so in vielleicht 10, 15, 20 Jahreszyklen gerechnet und jetzt muss ich eigentlich meine Perspektive auf die Ewigkeit ausrichten. Also schon eine komplett neue Strategieausrichtung. Aber worin wird investiert? Ich habe Werte, die ewigen Bestand haben und nicht von Motten und Rost zerfressen werden. Ich habe eine garantierte langfristige Rendite und es ist ethisch absolut sauber. Wo ist der Haken? Das hört sich doch perfekt an. Es gibt ja viele, die uns auch sehr viel Tolles versprechen. Du musst nur das und das machen, dann bist du ganz schnell reich. Eigentlich ist es doch die perfekte Anlage, oder? Wo ist der Haken? In deinem Herzen. Jesus sagt, wo euer Schatz ist oder wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und das ist die Herausforderung, die wir haben, dass unser Herz im quasi Default Mode, also das, was wir so an sich wollen, dass das schon sehr begrenzt ist, dass wir solche Scheuklappen haben und eigentlich sehr drauf gucken, okay, was kann ich jetzt hier rausholen, und dass die Herausforderung ist, das entsprechend zu weiten und zu sagen auch, ja, da, wo mein Herz ist, und das Herz auf die Ewigkeit auszurichten und sich eben diese Schätze im Himmel, in der Ewigkeit zu sammeln und nicht hier auf der Erde. Und es ist häufig so, dass wir an diesen irdischen Besitztümern hängen, dass das uns festhält und dass wir uns an diese Dinge klammern. Ne? Also man kann ja Freude empfinden. Daniel hat das ja auch letzten Sonntag gesagt, ja, ich habe ja, wenn ich jetzt ein Weihnachtsgeschenk bekomme in 3 Tagen, dann freue ich mich darüber. Was hat er als nächstes gesagt? Oder euch gefragt, ja, wie lange hat denn diese Freude gehalten? Wisst ihr denn noch, was ihr vor 2 Jahren geschenkt bekommen habt? Ja? Es ist kurzfristig. Oder eben auch, dass wir uns auf die Sicherheit berufen, dass wenn wir eher ein sicherheitsbedürftiger Mensch sind, dass wir sagen, okay, ich muss ja was angespart haben. Und dass wir uns sehr daran klammern. Also versteht mich nicht falsch, es ist nicht verkehrt, etwas anzusparen, auch fürs Alter und für gewisse Dinge. Wir müssen unser Herz dahinter prüfen, wo hänge ich meine Sicherheit rein? Ist es dann, wenn ich darüber nachdenke, so, wo ist eigentlich meine Sicherheit? Ist das auf dem Sparbuch, und je nachdem, wie gut mein Sparbuch gerade gefüllt ist, desto sicherer fühle ich mich? Oder weiß ich, dass ich eine ewige Sicherheit bei Gott habe? Oder auch Ansehen. Ne? Es kann auch sein, dass man in diese Falle so ein bisschen reintappt und denkt so, boah, ja, ich brauche jetzt was, und dann werden mich Leute beachten. Wenn sie sehen, was ich geschafft habe, dann werde ich bewundert. Ja? Also diese Besitztümer, die können uns Freude geben kurzfristig, die können uns Sicherheit suggerieren und Ansehen verschaffen. Das sind aber alles Dinge, die auf das Diesseits ausgerichtet sind und anlagestrategisch in der himmlischen Perspektive eigentlich eine ziemlich dumme Handlungsweise darstellen. Denn wir haben als Christen eine Perspektive, die weit über dieses Leben hinausgeht. Und das ist uns vielleicht häufig nicht in diesem Umfang bewusst. Und es gibt aber auch ein Zitat, was vielleicht einige von euch schon kennen, aber das ziemlich gut auf den Punkt bringt. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, damit er gewinnt, was er nicht verlieren kann. Dieses Zitat ist von Jim Elliot, das ist ein Missionar, der ja buchstäblich sein Leben gegeben hat für andere Menschen, der ja kurz nachdem er quasi dort ankam als Missionar, an diesem Stamm getötet wurde mit einigen auf seinem Team. Aber er hat begriffen, dass es nicht darum geht, im Diesseits sich diese Schätze zu sammeln und das an sich an dem festzuklammern, was man sowieso nicht behalten kann, sondern dass es darum geht, wirklich diese weitere Perspektive in Ewigkeit zu haben. Und wir haben als Christen eben einen viel größeren Auftrag, der unser gesamtes Umfeld mit einschließt und darauf abzielt, dass wir anderen Menschen mit Liebe begegnen und Gottes Reich bauen. Nun, das bedeutet für uns ganz konkret, dass wir auf unser Umfeld achten und auch gucken und sehen, wo sind Nöte. Dass wir den Blick von uns wegrichten, von unseren Gedanken, die sich manchmal so um unsere materiellen Besitztümer kreisen, dass sich diese Gedanken hinrichten auf unseren Nächsten, dass wir aufmerksam dafür sind, wie wir dem anderen dienen können, was er braucht. Und versteht mich nicht falsch, es ist nicht verkehrt, materielle Güter zu haben. Doch Jesus warnt auch vielfach davor. Er sagt, eigentlich ist es besser, wenn du nicht so viel hast, weil dann bist du nicht versucht, dich immer um deinen eigenen Besitz zu kreisen. Und eine Frage, die du dir auch immer wieder stellen kannst, ist zum Beispiel, Tragen mein irdischer Besitz und meine Gaben dazu bei, dass andere dadurch gesegnet werden und Gottes Liebe erfahren, Gottes Reich gebaut wird? Also trägt mein Besitz und das, was ich habe, meine Gaben, gehen wir gleich noch kurz drauf ein. Was bedeutet es denn zu geben? Geht es dann nur um das Materielle? Trägt es dazu bei, dass andere dadurch gesegnet werden und Gottes Liebe erfahren? In Klammer die Kehrseite, oder dient es eigentlich nur mir selbst? Und wenn man jetzt an das Geben denkt, dann sind wir ja relativ viel beim Geld und ich habe jetzt auch einiges über das Geben genannt. Aber wie sieht das Geben jetzt auch in der Praxis aus? Und ich glaube, dass dieses Thema Geben größer ist als nur, ich spende jetzt mal ein bisschen was. Weil vielleicht denkst du dir auch, boah, was habe ich schon zu geben? Also mein Konto, das ist ziemlich blank. Ich komme gerade so über die Runden. Ich kann gerade nicht so viel abgeben. Aber das Geben, Gottes Sinne, da geht es nicht nur einfach um diese materiellen Güter alleine. Es gibt gewisse materielle Güter, die sind eine Notwendigkeit und das ist quasi die Basis. Und die Bibel fordert uns auch dazu auf, sich um die materiellen Bedürfnisse unserer Familie, unserer Glaubensgeschwister und anderer bedürftiger Menschen, dass wir uns darum kümmern. Es gibt darüber hinaus aber ganz viele andere Wege, wie wir geben können. Und die sind teilweise wesentlich effektiver als einfach nur Geld zu schicken und zu sagen so, okay, ich schicke dir ein bisschen Geld und dann ist mein Gewissen beruhigt und alles ist gut. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, was man geben kann. Außer Geld. Zeit, Aufmerksamkeit, Anteilnahme, ehrliche Anteilnahme, Gebet, auch eine Form des Gebens, Gastfreundschaft, praktische Hilfeleistung oder auch Ermutigung durch Bibelworte. Die Liste könnt ihr fortführen, aber ihr seht, dass das Thema Geben breiter ist und das wünsche ich uns, dass wir auch das sehen, dass es sich darum nicht nur um das Materielle geht, sondern dass es eigentlich viele andere Dinge gibt, die wir, die jeder Einzelne auch zu geben hat, die auch viel wertvoller sein können noch als diese materiellen Güter. Wir wollen uns jetzt mal so ein paar Beispiele anschauen aus der Bibel. Drei Geschichten, also ich habe die jetzt relativ kurz gehalten, wo wir so ein bisschen nochmal rauskristallisieren wollen, was ist jetzt Gottes Herz hinter dem Geben. Und ja, wir haben sehr verschiedene Charaktere, die ich euch da gleich vorstellen werde. Und ja, das ist auch sehr spannend, dann zu sehen, okay, was ist Gottes Perspektive? Wir versuchen danach mal rauszukristallisieren, was ist denn jetzt der, wo kommt es denn jetzt beim Geben drauf an? Das ist gar nicht so einfach. Ich fange an. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mitlesen in Lukas 21, Vers 1 bis 4. Da geht es um eine Witwe, die im Tempel Geld einlegt. Und davor, da geben viele Leute sehr, sehr viel Geld für den Tempel und spenden da große Beträge. Und dann kommt diese Witwe. Und was sie tut, das lese ich jetzt eben vor. Als er aufblickte, sah er, wie die Reichen ihre Gaben in den Opferkasten legten. Ja, also kann man sich ja vorstellen, jeder legt da richtig viel Geld rein. Und er sah aber auch eine arme Witwe, die legte dort 2 Schärflein ein. Also ich habe recherchiert, das ist so ein bisschen die kleinste Einheit, die es gibt. Also vergleichbar vielleicht mit uns 2 Cent. Rechnet das nicht genau um, aber ihr könnt euch schon denken, das ist eigentlich insgesamt zu dem, was davor eingelegt wurde, sehr, sehr wenig. Und Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle. Sie hat mehr eingelegt als alle. Denn diese haben von ihrem Überfluss zu den Opfergaben für Gott beigetragen. Sie aber hat aus ihrer Armut heraus alles eingelegt, was sie zum Lebensunterhalt besaß. Und ganz so viel erfahren wir hier nicht über die Witwe. Auch nicht, ob sie da freudig war oder ob sie eher so bibbernd und voller Sorgen das gemacht hat. Aber was wir hier sehen, ist, dass es nicht auf diese absoluten Werte ankommt. So, du hast so viel gespendet und du und so viel. Jesus sieht, wie im Verhältnis diese Witwe so viel mehr einlegt als alle anderen davor. Und er sieht eben dieses Herz auch der Witwe. Und das ist eben ein Punkt, den ich hier jetzt rausnehmen möchte. Man kann sehr viel mehr noch dazu sagen, aber dass es bei Gott andere Maßstäbe gelten und dass ich auch mich nicht von anderen, wenn ich jetzt denke, oh, der hat so viel, der gibt so viel, was kann ich schon ausrichten, dass es bei Gott gar nicht darauf ankommt, was ich in absoluten Werten einlege oder gebe, sondern Gott sieht das Herz dahinter. Ein zweites Beispiel bei der Entstehung der Gemeinde in Apostelgeschichte 2, 41 bis 47 oder 44 bis 47, Entschuldigung, wenn ihr mitlesen möchtet. Davor hat Petrus vollmächtig gepredigt und es sind einige Leute zum Glauben gekommen und jetzt entsteht quasi die erste Gemeinde und so wird sie beschrieben. Alle Gläubigen waren aber beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Und sie verkauften die Güter und Besitztümer und verteilten sie unter alle, je nachdem einer bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Also wir sehen, dass da auch eine Herzensveränderung stattfindet in dieser Gemeinde. Das hat ganz viele andere Auswirkungen, da könnt ihr auch dann davor und danach lesen, aber wir wollen uns ja hier auch, geht es um das Geben. Und das ist einfach eine sehr ganzheitliche Veränderung, die da auch in dieser Gemeinde entsteht und wo etwas ganz Neues entsteht und wo die Leute, wo die Gemeindemitglieder sagen, pass auf, wir werfen das alles zusammen, wir gucken auch, was wir verkaufen können und helfen einfach den Armen. Und sie tun das mürrisch? So, oh, nee. Ja, hier, nimm. Nee, da steht, sie tun das mit Freude. Sie loben Gott, während sie das tun. Warum? Sie haben nicht die Scheuklappen auf, sie gucken nicht hier auf ihre Besitztümer, sondern sie wissen, dass sie gerade in Gottes Reich investieren und dass es ewig, in Ewigkeit Bestand hat. Und was dann auch noch tatsächlich passiert, ist, dass sie beim ganzen Volk angesehen ist. Es bleibt nicht unbemerkt, dieser Lebenswandel. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, den wir mitnehmen können, dass wenn wir uns eben nicht egoistisch verhalten und auf uns selber schauen, dass das vielleicht auch erstmal befremdliche Reaktionen bei denen auslöst, die Gott nicht kennen. Weil sie denken, du hast doch bestimmt irgendeinen Hintergedanke. Du willst mir doch irgendwas verkaufen. Und das kann in der ersten Instanz kann das eben ein Gedanke sein. Aber über die Zeit kann diese Person gegebenenfalls auch merken, hey, irgendwas ist da anders. Und das ist ein möglicher Anknüpfungspunkt auch, ins Gespräch zu kommen und von der Liebe und von dem, was wir in Jesus schon haben, Zeugnis zu geben. Eine weitere Person, deren Leben von Jesus ziemlich auf den Kopf gestellt wurde, ist Zachäus, ein Zöllner, nachzulesen, wenn ihr mitlesen wollt, in Lukas 19, 8 bis 10. Und so Zöllner, das sind so eher so zwielichtige Gestalten gewesen damals, die haben eben das Geld eingenommen und die haben auch gut und gerne mal ein bisschen mehr verlangt, als es so üblich war. Und ja, Jesus lädt sich jetzt bei diesem Zachäus ein. Und bei diesem Zachäus passiert eben auch ein kompletter Sinneswandel. Seine Scheuklappen auf seinen irdischen Besitz sind weg und er sieht Jesus. Und das hat konkrete, direkte Konsequenzen in seinem Leben. Und dazu hat Jesus ihn nicht unbedingt unmittelbar aufgefordert, sondern Zachäus sagt selber, Siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus Heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also diese Begegnung mit Jesus, die verändert Zachäus komplett. Er erkennt, wo er auch unfair gehandelt hat und wo er sich zu sehr auf diesen Besitz in diesem Leben festgehalten hat. Und das hat Auswirkungen. Er gibt denen zurück, die er betrogen hat, vielfältig. Und er gibt den Armen. Und Jesus lobt ihn dafür, dass er erkannt hat, dass es eben nicht um diese Schätze geht auf der Erde, die er dann reichlich angehäuft hat, sondern er hat erkannt, dass es um Jesus geht. Und dadurch, dass er auf Jesus geblickt hat, hat er gemerkt, okay, es kommt eigentlich darauf an, wie denkt dieser Jesus über mich? Und es geht auch eben um diese Gemeinschaft mit Jesus. Er hat begriffen, das ist eigentlich alles, was ich brauche. Gemeinschaft mit diesem Jesus. Und diese Gemeinschaft geht über meine Tischgemeinschaft hinaus, die ich vielleicht jetzt habe mit ihm, sondern die werde ich in Ewigkeit haben. Und das ist die Perspektive, die wir haben. Und das ist auch das Ziel, auf das wir zulaufen. Jesus Christus zu sehen, zu haben. Es gibt viele Dinge, die auch, wie auch der Himmel beschrieben wird, auch materiell. Aber ich glaube, das, woran wir uns am meisten freuen werden im Himmel, ist, dass wir Gott, Jesus, sehen werden und dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Das ist das Ziel, worauf wir hinlaufen. Ja, wir kommen jetzt so ein bisschen in den praktischen Teil und ich will noch zwei, drei Punkte aufgreifen. Und zwar ist der Umgang mit dem Besitz, den wir haben, eben auch ein Spiegel unseres geistlichen Lebens. Also das, was in uns passiert, das hat Auswirkungen nach außen. Ja, das sehen wir bei Zachäus, das sehen wir bei der Gemeinde, die gegründet wurde, bei der ersten Gemeinde und bei dieser Witwe. Ja, da ist etwas in ihren Herzen, ist passiert und aus dem, was sie im Herzen haben, erwächst eben diese konkrete Tat, auch des Gebens. Ja? Und die arme Witwe, die gibt in dem Verhältnis zu den anderen, die gibt einen winzigen, einen Bruchteil. Doch Jesus sieht genau sie, er sieht ihr Herz, er sieht, was in ihr vorgeht und nimmt gerade sie als ein positives Beispiel für das Geben. Die erste Gemeinde, die teilt ihren Besitz und lobt Gott darüber. Und es scheint so, als wäre das einfach so eine Selbstverständlichkeit, dass sie einfach fröhlich geben. In denen ist was passiert. Ja? Der Geist Gottes ist in ihnen und wirkt und bewirkt, dass sie großzügig und mit Freuden geben. Und Zachäus gibt eben auch ein Vielfaches seines unrechtmäßigen Gewinns zurück, nachdem Jesus zu ihm kommt und nachdem er Jesus erkennt, als den, der er ist. Und er zieht ganz praktische Konsequenzen. Und diese Menschen haben alle zusammen, die sind unterschiedlicher, könnten sie vielleicht kaum sein, haben begriffen, dass es in ihrem Leben auf Gott ankommt und nicht darauf, den eigenen Besitz zu vermehren. Und sie haben die richtigen Prioritäten gesetzt. Das sind gute Beispiele dafür, wie ich himmlische Prioritäten setze und diese Schätze im Himmel sammeln kann. Und das ist was, wo wir auch jetzt so ein bisschen persönlich werden können und uns auch Gedanken machen können, welchen Stellenwert hat Besitz in meinem Leben, wenn ihr euch mal so überlegt, worum kreisen meine Gedanken so am Tag? Worum geht es da? Geht es darum, okay, welches Auto wäre mal schön oder setzt was anderes für euch ein? Was ist denn die nächste Investition, die ich so tätigen will? Worum kreisen meine Gedanken? Und ist das, was ich habe, ist das ein Werkzeug für Gottes Reich? Oder geht es mir eben eher darum, dass ich mich selbst in diesem Leben verwirkliche? Und das Gefährliche ist eben auch, dass ich drehen kann, dass ich sagen kann, okay, ich hab vielleicht ein Gut, das kann ich zur Ehre Gottes einsetzen, aber es gewinnt immer mehr, es dreht sich, es wird vielleicht immer mehr zu etwas, was ich eher, womit ich mich viel beschäftige, womit ich mich viel auseinandersetze. Das heißt, also auch ein Gegenstand an sich, den man für Gottes Reich einsetzen kann, kann sich ändern und das kann zu etwas werden, womit ich mich selber verwirklichen möchte. Ich möchte an der Stelle 2 Minuten Zeit geben, einfach darüber nachzudenken, welchen Stellenwert hat Besitz in meinem Leben? Was bin ich auch bereit zu geben für Gott? Und vielleicht sagt ihr auch, Gott, das, was mir wichtig ist, ich gebe es dir hin, ich will es dir zur Verfügung stellen. Und es kann sein, wenn ihr das betet, das ist ein gefährliches Gebet, dass Gott auch darauf antwortet. Ich möchte an der Stelle 2 Minuten Zeit geben und dann sage ich noch ein paar Worte. Ja, ihr dürft diese Gedanken gerne auch noch mitnehmen, vielleicht euch auch aufschreiben, die ihr gerade hattet. Und vielleicht denkst du jetzt, so Malte, ich brauche jetzt ein paar praktische Tipps. Was soll ich tun? Wem soll ich was geben? Welchem Missionswerk? Was soll ich machen? Soll ich einen Dauerauftrag einrichten? Soll ich meinen Nachbarn von den Brötchen geben, die jetzt gerade da draußen liegen? Was soll ich tun? Ich sag's euch nicht. Warum nicht? Ich möchte euch ganz bewusst auch in diesem Spannungsfeld ein bisschen lassen. Und ihr merkt auch bei diesen Geschichten zum Beispiel, okay, vielleicht bin ich nicht diese arme Witwe, ich bin auch nicht Zachäus. Ich gehöre auch nicht der ersten Gemeinde, und auch wenn es sehr schön wäre. Aber diese Menschen leben alle in einer anderen Zeit und in anderen Umständen. Und jeder von uns lebt in anderen Umständen. Und es geht eben nicht darum, dass wir jetzt rausgehen und eine Liste haben, was wir jetzt zu tun haben. Es geht um unser Herz dabei. Das ist das, was Jesus anschaut. Und ich glaube, es ist wichtig, sich diese Fragen, auch was den Besitz angeht, dass das etwas ist, was kontinuierlich an uns arbeitet, womit wir uns auseinandersetzen, wo wir nicht einmal sagen, so, hier, zack, ich habe alles geregelt, passt. Ja, ich kann darin die Freude verlieren. Ich kann das einfach, das kann irgendwo ein Automatismus sein. Ich kann die Dankbarkeit verlieren. Und ich glaube, dass Gott uns auch da bewusst in einer gewissen Spannung lässt, weil es ihm eben um unser Herz geht und nicht darum, die Regeln einfach stumpf zu befolgen. Ich möchte euch aber trotzdem ein paar Fragen mitgeben, die euch vielleicht auch helfen können, einfach in dieser Auseinandersetzung. Okay, wie steht es um mein Herz? Wo kann ich etwas geben? Ich möchte einmal darum bitten, dass ihr das einblendet. Das wäre super. Genau. Und das soll dir so ein bisschen helfen, dein Herz auch immer wieder zu prüfen. Die erste Frage ist, gebe ich aus Freude und Dankbarkeit und dem Bewusstsein, was Gott mir bereits alles gegeben hat? Ja? Ich muss mir das immer und immer wieder bewusst machen, also zumindest, wenn ich von mir selber spreche, was ich alles in Jesus habe. Das ist der Grundstein, daraus fließt alles andere. Zweiter Punkt. Wie wichtig ist es mir, dass andere Leute wissen, dass wie viel und an wen ich etwas gebe? Ja, es ist mir wichtig, dass die Leute sehen, hey, der ist wirklich ein guter Mensch, der gibt viel Geld. Darauf kommt es aber eben nicht an. Frage 3. Welcher irdische Besitz hat für mich das Potenzial, einen falschen Stellenwert einzunehmen, auch wenn er vielleicht mit guten Intentionen angeschafft wurde und gesagt, okay, das kann ich für Gottes Reich einsetzen. Das bedeutet nicht, dass das immer so bleibt. Und wir haben immer wieder die Herausforderung zu prüfen, ja, welchen Stellenwert hat irdischer Besitz für mich? Punkt 4, habe ich meine Investmentstrategie auf die Ewigkeit ausgerichtet? Habe ich diese Scheuklappen, gucke ich auf das Diesseits oder sage ich wirklich, ich will Schätze im Himmel sammeln? Ich möchte, dass Gottes Reich gebaut wird. Ich möchte anderen Menschen dienen, aus der Freude hinaus. Und das ist eine Frage, die man vielleicht auch ein bisschen umformulieren kann für sich. Aber ist mein Blick auf die Ewigkeit ausgerichtet? Bin ich dabei, Schätze im Himmel zu sammeln? Ich möchte noch mit einem Gebet abschließen. Dann werden wir noch ein Lied gemeinsam singen. Ihr dürft gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, du siehst dieses komplexe Thema auch des Gebens. Du siehst auch, dass es uns nicht immer leicht fällt, dass wir ja auch vielleicht Probleme haben damit, dass wir in etwas investieren sollen, was wir noch nicht hier physisch sehen können oder was wir nicht anfassen können. Dass wir da immer wieder herausgefordert sind und unser Herz immer wieder zurücktendiert zu dem, was wir sehen und anfassen können. Und ich bitte dich, dass du unseren Blick weitest, dass wir ja erkennen dürfen, was wirklich Werte sind, die in deinem Reich zählen, die in Ewigkeit Bestand haben. Ich bitte dich, dass du uns da nicht schlaff werden lässt, sondern dass du uns in dieser Spannung lässt, dass wir immer wieder uns fragen, was wir dir geben können. Und ich bitte dich auch, dass wir das nicht einfach tun aus ja, einfach reinem Gehorsam heraus, sondern dass uns immer und immer wieder bewusst ist, was du uns, deinem Sohn Jesus Christus, alles gegeben hast. Amen.